Guten Morgen, meine Damen und Herren. Freut mich, dass es Ihnen wie mir geht, dass Sie an diesem Brückensommertag nichts Besseres zu tun haben. Deswegen beginne ich gleich mit der Wiederholung. Kapitel 2.8, starrer Rotator. Nochmal ganz kurz die Idee, warum beschäftigen wir uns mit starren Rotatoren und Drehimpulsen? Aus im Wesentlichen zwei Gründen. Das eine ist, wir müssen die Rotation von Molekülen beschreiben. Das wird zum Beispiel auch in der statistischen Thermodynamik, die Sie dann im nächsten Semester bei wahrscheinlich Christine Peter hören. Wir haben noch einen zweiten Grund. Der zweite Grund ist, dass wir Spins brauchen, im Wesentlichen Elektronenspins, aber später auch Kernspins für die Kernspin-Resonanzspektroskopie. Und diese Spins verhalten sich wie quantenmechanische Drehimpulse. Wir hatten schon eine Menge zugesagt. Vielleicht die formale Zusammenfassung. Wenn Sie sich für den Betrag des Drehimpulses interessieren, dann können Sie eine Eigenwertgleichung aufschreiben. L Quadrat auf Eigenfunktion ist Eigenwert mal Eigenfunktion. Sie erinnern sich, dieser Operator L Quadrat, der war deswegen wichtig. Wir konnten nicht den Operator L nehmen, weil der Operator L ein Vektoroperator ist, aus den drei Komponenten Lx, Ly und Lz besteht und wir nicht gleichzeitig scharf die drei Komponenten eines Drehimpulses bestimmen können. Deswegen der Trick L Quadrat anzuwenden und die Eigenwerte zu L Quadrat sind dann H Querquadrat L mal L plus 1. Das ist für den L Quadrat Operator, das heißt, für den Betrag des Drehimpulses können Sie bei einem quantenmechanischen Spin einen der Eigenwerte, jetzt müssen Sie eben die Wurzel draus ziehen, H Quer Wurzel L mal L plus 1 erhalten. Sie können auch eine der drei Komponenten scharf bestimmen. Üblicherweise definiert man die Komponente, die man scharf bestimmt, als Z-Richtung. Und der Operator LZ angewandt auf YLML ist H quer ML, YLML. Die Bedingung gilt, dass L die Werte 0, 1, 2, 3 und so weiter annehmen kann und ML kann von minus L über minus L plus 1 bis L laufen. Wenn Sie die Eigenwerte haben für das Betragsquadrat des Drehimpulses, nämlich H Querquadrat L mal L plus 1, können Sie auch leicht die Energieeigenwerte ausrechnen, indem Sie einfach die noch durch 2 Theta teilen und dann haben wir eben H Querquadrat durch 2 Theta L mal L plus 1. Beachten Sie bitte, dass diese Energieeigenwerte 2 L plus 1-fach entartet sind. Das bedeutet, es gibt für einen Energieeigenwert 2 L plus 1 Kugelflächenfunktionen, die den gleichen Energieeigenwert haben. Das Beispiel wäre, wenn Sie zum Beispiel L gleich 1 nehmen, dann sagt Ihnen diese Formel hier voraus, dass Sie eine dreifache Entartung des Energieeigenwerts haben. Und das können Sie sofort überprüfen. Für L gleich 1 finden Sie die Kugelflächenfunktionen mit ML gleich minus 1, 0 und 1, die den gleichen Energieeigenwert haben, weil der nicht von ML abhängt. Deswegen kann man an dem Beispiel erkennen, was mit der Entartung auf sich hat. Und wir haben gesehen, es gibt eine räumliche Quantisierung und die würde ich Ihnen gerne nochmal anhand der Folien zeigen. Wir überspringen den 2D-Fall, gehen gleich zum 3D-Fall. Das hier sind Darstellungen von Linearkombinationen der Kugelflächenfunktionen. Linearkombinationen deswegen, weil die Kugelflächenfunktionen im Allgemeinen komplex sind und die Darstellung dann schwierig ist. Und hier war die Idee die, Sie stellen sich vor, Sie sind in der Mitte des Koordinatensystems im Ursprung, zeigen in eine durch Theta und Phi bestimmte Richtung und der Abstand zu dieser hier gezeigten Fläche ist, darin kodiert ist das Betragsquadrat der Kugelflächenfunktion. Wir kommen auch gleich zu einer Frage. Sie haben Ihre Klickergeräte schon parat. Betrachten Sie die Kugelflächenfunktion Y2m. Welche Werte sind für die Messung des Gesamtdrehimpulses möglich? Also was sind die Eigenwerte für die Messung des Gesamtdrehimpulses? Da haben Sie als Antwort entweder A, Pi h quer oder B, Wurzel 6 h quer oder C, 0, 1, 2, 3 h quer oder D, 2 h quer. Da würde ich Sie jetzt um Ihre Antwort bitten. Was sind die möglichen Ergebnisse der Messung des Gesamtdrehimpulses eines Systems, was mit der Kugelflächenfunktion Y2m beschrieben wird? Okay, gucken wir mal rein. Ah, das sieht sehr gut aus. Das scheinen Sie verstanden zu haben, dass nämlich für L gleich 2 die Sie h quer Quadrat L mal L plus 1 nehmen müssen und daraus die Wurzel ziehen. Und das gibt gerade Wurzel 6 h quer. Genau. Gucken wir uns nochmal die Kugelflächenfunktion y2m an. Welche Werte sind denn für die Messung der Z-Komponente des Drehimpulses möglich? Die Auswahlmöglichkeiten sind Pi h quer, Wurzel 6 h quer, das h quer soll außerhalb der Wurzel stehen, 0, 1, 2, 3 h quer oder minus 2, minus 1, 0, 1, 2 h quer. Können Sie jetzt schon antworten? Was sind die Möglichkeiten bei einer Messung der Z-Komponente des Drehimpulses für eine Kugelflächenfunktion y2m? Auch das haben Sie mehrheitlich richtig. Warum ist das so? Die Eigenwerte für die Z-Komponente des Drehimpulses stehen hier. Die sind h quer ml. Und Sie wissen nicht, was ml ist, weil wir die Kugelflächenfunktion y2m angucken. Aber Sie wissen, was für L gleich 2 mögliche m-Werte sind, nämlich minus 2, minus 1, 0, 1 und 2. Und deswegen sind die möglichen Eigenwerte für LZ sind dann eben minus 2, minus 1, 0, 1 oder 2 h quer. Das sehen Sie nochmal grafisch dargestellt für L gleich 2. Mit L gleich 2 definieren Sie die Länge Ihres Drehimpulsvektors. Deswegen liegen alle Spitzen der möglichen Drehimpulsvektoren auf dieser Kugeloberfläche. Und Sie haben verschiedene Möglichkeiten für die Z-Komponente. Die Z-Komponente ist quantisiert. Sie haben die Möglichkeit minus 2 h quer, minus 1 h quer, 0, 1 oder 2 h quer für die Z-Komponente zu finden. Und die X- und die Y-Komponente sind unbestimmt. Man kann nicht sagen, dass man gar nichts über sie weiß, weil man muss ja immer noch dafür sorgen, dass der Betrag der richtige ist. Und das sollen Sie erst nochmal hier überlegen. Betrachten Sie die Wellenfunktion y2,2. Welche Werte sind für die Messung der Z-Komponente des Drehimpulses möglich? Entweder a 2 h quer, b Wurzel 6 h quer, das h quer soll wieder außerhalb der Wurzel sein, c 0, 1, 2, 3 h quer oder d minus 2, minus 1, 0, 1 oder 2 h quer. Ja, das scheint klar zu sein. Vielen Dank. Und das überspringen wir eben mal. Aber hier würden Sie nochmal sehen, was für Möglichkeiten man für den Drehimpulsvektor für L gleich 2 hat. Sie sehen eben, die Z-Komponente ist quantisiert mit 2h quer, 1h quer, 0h quer, minus 1, minus 2h quer. Und X und Y sind eben so unklar, deswegen bekommen Sie hier diesen Kegelmantel als möglichen Ort für den Drehimpulsvektor. Eine neue Frage wäre, betrachten Sie die die Kugelflächenfunktion y2,2. Welche Werte sind für die Messung der x-Komponente des Drehimpulses möglich? A wären 2h quer, b wären Wurzel 6 h quer, Sie wissen schon, das h quer soll außerhalb der Wurzel stehen, c 0, 1, 2, 3 h quer oder d minus 2, minus 1, 0, 1 oder 2 h quer. Na, da müssen Sie ein bisschen länger überlegen. Vielleicht versuche ich, Sie ein bisschen durchzuführen. Y22 bedeutet, der Betrag des Drehimpulses ist h quer Wurzel 6. Oder anders gesagt, Sie kennen den Betrag des Drehimpulsvektors. Die zweite 2 sagt Ihnen, dass die z-Komponente 2h quer ist. Soweit so klar. Über die x-Komponente können Sie erstmal nichts sagen, weil die unbestimmt ist, weil Sie sich schon für die z-Komponente entschieden haben. Wenn Sie jetzt die x-Komponente trotzdem messen, verlieren Sie die Information über die z-Komponente. Das hatten wir schon gesehen bei der Beschreibung von zum Beispiel einem freien Teilchen im Orts- und im Impulsraum. Wenn Sie das Teilchen im Ortsraum scharf bestimmen, wird die Bestimmung im Impulsraum unscharf und umgekehrt. Und genauso wäre es hier, wenn Sie für das System, von dem Sie jetzt die Z-Komponente und den Betrag bestimmt haben, deswegen steht da Y22, und Sie messen jetzt die X-Komponente, dann ist die Z-Komponente wieder unbestimmt. Ob Ihnen das jetzt was geholfen hat, weiß ich nicht. Sie hätten sich nochmal umentscheiden können. Wir gucken mal in die richtigen Antworten. Okay, also es sieht so aus, als hätten Sie im Wesentlichen geraten. Sie haben nicht mal besonders gut geraten, muss man sagen. Warum kann C, Ihr Favorit, unmöglich richtig sein? Weil Sie den Betrag des Drehimpulses schon festgelegt haben. Der ist diese 2 hier. Und Sie wissen, dass, wenn die Länge des Vektors festliegt, dann können Sie natürlich aus diesem Vektor nicht jede beliebige Z-Komponente basteln. Die Gesamtlänge des Vektors liegt fest. Deswegen ist das hier, 3h quer für die Z-Komponente kriegen Sie nicht hin. Ich zeige Ihnen das nochmal kurz in dem Bildchen, was wir vorher hatten. Hier. Wenn die Länge des Vektors 2,449h quer ist, dann können Sie unmöglich 3h quer als Z-Komponente bekommen oder als X-Komponente oder als überhaupt irgendeine Komponente, weil eben die Länge des Vektors festliegt. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu der Fragestellung hier. Jetzt, was könnte die X-Komponente sein? Diese beiden Antworten müssen auch falsch sein, denn das würde hier haben Sie nur eine Möglichkeit, 2h quer, oder hier haben Sie nur eine Möglichkeit, Wurzel 6h quer. Das kann aber nicht sein, weil Sie die z-Komponente schon scharf bestimmt haben, dann kann die x-Komponente nicht auch scharf bestimmt sein. Und daraus folgt sozusagen Umkehrschluss, dass d die richtige Antwort sein muss. Stellen Sie sich vor, Sie drehen einfach Ihr Koordinatensystem. Und zwar so, dass die bisherige x-Richtung die neue z-Richtung wird. Und dann überlegen Sie wieder, wie kann in dieser neuen z-Richtung quantisiert sein. Und wenn Sie L gleich 2 haben, dann ist eben die Möglichkeit der Quantisierung in der x-Richtung gerade wieder auch gegeben als minus 2, minus 1, 0, 1, 2 h quer. Muss man jetzt ein bisschen weiterspinnen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben ein System Y22, die Z-Komponente ist 2h quer, der Betrag liegt fest. Jetzt messen Sie die X-Komponente. Die ist unscharf, deswegen haben Sie diese 5 Möglichkeiten hier für die X-Komponente des Drehimpulses. Nehmen wir an, Sie messen zum Beispiel die X-Komponente minus 1h quer. Jetzt könnten Sie sich vorstellen, Sie messen jetzt im Nachgang nochmal die Z-Komponente. Was finden Sie jetzt für die Z-Komponente? Also eine Antwort, die man sich vor... Sagen Sie eine Antwort, ja? dann würden Sie sagen, finde ich wieder 2H quer, weil das ja der ursprüngliche Zustand meines Systems war. Das stimmt aber nicht, weil wir hier Unschärfe haben. Sie können nur eine der beiden Komponenten scharf bestimmen. Das heißt, in dem Moment, in dem Sie, oder am Anfang, wissen Sie die Z-Komponente, dann wollen Sie die X-Komponente wissen, Sie wissen das Ergebnis noch nicht. In dem Moment, in dem Sie die X-Komponente messen, minus 1H quer, haben Sie sich auf eine der Möglichkeiten festgelegt, das ändert die Wellenfunktion. Wenn Sie jetzt wieder neu messen, die Z-Richtung, haben Sie für die Z-Richtung wieder diese 5 Möglichkeiten. Das Spielchen können Sie beliebig oft machen. Wenn Sie die Z-Komponente bestimmt haben, messen die zunächst unklare X-Komponente, bekommen minus 1H quer und messen nochmal die X-Komponente, dann finden Sie natürlich wieder minus 1H quer. Okay, wir werden dazu am Stern-Gerlach-Versuch entsprechende Beispiele noch sehen und auch ein Experiment, mit dem man das einfach zeigen kann, dann wird es vielleicht klarer. Ah, Sie haben eine Frage dazu, ja? Ah, okay. Stellen Sie sich vor, Sie haben L gleich 2. Damit ist die Länge des Vektors festgelegt. Und wie es der Zufall will, ist in meinem Koordinatensystem die Länge dieses Bambusstabes gerade Wurzel 6h quer. So, jetzt sagen Sie, Sie haben jetzt für die Z-Komponente verschiedene Möglichkeiten. Also zum Beispiel 2h quer. So wäre 0h quer, so wäre 1h quer, so wäre 2h quer. Und jetzt wissen Sie über x und y eigentlich nichts, müssen nur dafür sorgen, dass die Spitze des Vektors auf dieser Ebene 2h quer bleibt. Das heißt, Sie bekommen irgendwie sowas. Und Sie haben natürlich recht, ja, die Spitze des Vektors liegt irgendwo auf diesem Kreisbogen hier. Aber man hat, vielleicht weil es hübscher aussieht, sozusagen sich vorgestellt, wie der ganze Vektor, wenn man den rotieren lässt, aussieht. Und deswegen kommt diese Kegelfläche zustande. Genau. Was haben Sie noch? Dann würde ich zum harmonischen Oszillator noch ein bisschen wiederholen. Warum ist der harmonische Oszillator wichtig? Der ist wichtig, wenn Sie Molekülschwingungen beschreiben wollen. Also typischerweise zweiatomares Molekül. Sie können sich vorstellen, Sie haben die zwei Atomkerne, die vielleicht mit so einem Analogon einer Feder verbunden sind. Sie lenken die ein bisschen aus und dann schwingen die um ihre Gleichgewichtslage. Das ist das Bildchen, was ich hier versucht hatte zu malen. Es ist ein heteronukleares Molekül, das heißt, Sie haben ein Atom mit einer Masse M1, ein Atom mit einer Masse M2 und die sind durch eine fiktive Feder mit der Federhärte K verbunden. Sie können das Bildchen wieder analog übersetzen in eine Federschwingung, nur eine Masse mit der reduzierten Masse μ, Federhärte K, und dann können Sie hier die Schwingung dieser Masse μ beschreiben. Das Potential, was der Schwingung entspricht, ist das Federpotential, also V von x ist 1/2 kx², was eben bedeutet, aufgrund des x², wenn Sie die beiden Atome aus der Gleichgewichtslage zusammenstauchen, bekommen Sie eine Zunahme des Potentials und wenn Sie sie auseinanderziehen, bekommen Sie eine Zunahme des Potentials. Und das Potentialminimum liegt eben bei der Gleichgewichtslage der Feder. Dann können Sie die Schrödinger-Gleichung aufstellen, wie gehabt. Für die Masse hier setzen Sie die effektive Masse oder reduzierte Masse μ ein. Dann haben Sie hier die zweifache Ableitung nach der Ortskoordinate. Hier steht das Potential drin und dann ist die Schrödinger-Gleichung formuliert. Eigenwertgleichung, Differentialgleichung, bei dem Sie die Psi-Ns so bestimmen müssen, dass die Gleichung erfüllt ist und zu jedem Psi-N gehört ein Energieeigenwert En. Die Lösung hatte ich Ihnen angegeben. Die Psi-Ns waren An, das Normierungsfaktor, Hn ist das n-te Hermitsche Polynom, die können Sie nachgucken, ich schreibe Ihnen nachher auch welche hin. Das Argument des Hermitschen Polynoms ist Alpha hoch 1/2 x und dann ist das Ganze multipliziert mit einer E-Funktion, bei der x² im negativen Exponenten steht. Zu jedem Psi n gehört auch ein En und die En's sind h mal μ mal n plus 1/2, wobei n die Werte 0, 1, 2 und so weiter annehmen kann. Und μ ist einfach nur eine Abkürzung für 1 durch 2 Pi Wurzel k durch μ. Und das Alpha habe ich Ihnen auch nochmal aufgeschrieben. Hier sehen Sie in Gelb grafisch dargestellt ein solches parabelförmiges Federpotential, ein halb kx² mit einer Gleichgewichtslage an der Stelle xe. Und ich hatte mit Ihnen diskutiert, dass dieses parabelförmige Potential relativ klar kein gutes Potential ist für die Beschreibung eines zum Beispiel zweiatomaren Moleküls, weil Sie bei diesem parabelförmigen Potential sofort sehen würden, wenn ich die beiden Atome des Moleküls nur weit, weit, weit auseinanderbringe, habe ich eine unglaublich starke rückstellende Kraft. Und das würde Ihrer Erfahrung widersprechen. Moleküle können dissoziieren. Das heißt, sobald Sie irgendwie die Moleküle nur ein bisschen auseinandergebracht haben, gibt es eben keine rückstellende, die Atome ein bisschen auseinandergebracht haben, gibt es eben keine rückstellende Kraft mehr. Und besser kann man das deswegen durch das Morse-Potential hier in Rot beschreiben, bei dem Sie sehen, es gibt hier für große Abstände dann irgendwann einen horizontalen Verlauf des Potentials, also keine rückstellende Kraft mehr. Und noch eine Bemerkung, für kurze Abstände kriegen Sie einen sehr steilen Anstieg des Potentials, weil Sie die Atome nicht ineinander drücken können. Jetzt wäre die Frage, in welcher Situation können Sie denn mit der Näherung des harmonischen Oszillators rechnen? Also in welcher Situation können Sie statt des Morse-Potentials tatsächlich das harmonische Potential, also das quadratische Federpotential verwenden? Können Sie das A für leichte Atome, B für hohe Temperaturen, C für kleine Auslenkungen oder D für Moleküle im Kasten? Ah ja, das sieht auch ganz ordentlich aus. Sie können es für kleine Auslenkungen tun, weil Sie auf der Abbildung von der Folie vorher sehen konnten, dass die gelbe Kurve und die rote Kurve gut übereinstimmen, wenn Sie sich nur wenig aus der Gleichgewichtslage entfernen. Wenn Sie große Auslenkungen haben, sehen Sie, bricht die Näherung zusammen. Sie müssten mit dem Morse-Potential rechnen, was Sie grundsätzlich machen könnten, aber dann ist eben die Schrödinger-Gleichung nicht mehr so einfach und die Lösungen sind nicht mehr so übersichtlich. Wie kann man denn die Näherung des harmonischen Oszillators mathematisch begründen? Handelt es sich hierbei um A, eine Taylor-Reihenentwicklung, B, um eine Fourier-Transformation, C, um eine Kommutatorrelation oder D, um eine Normierung? Genau, es ist eine Taylor-Reihenentwicklung, die Sie dann nach dem quadratischen Term abbrechen. Hier sehen Sie die Lösungen oder die Eigenfunktionen des Hamilton-Operators für den harmonischen Oszillator, und zwar wie üblich aufgetragen. Sie sehen hier eine Energieachse in Einheiten von H mal μ, und die Energieeigenwerte, die waren ja H mal μ mal n plus 1/2, das heißt, der niedrigste Energieeigenwert für n gleich 0 wäre 1/2 H mal μ. Das sehen Sie, das ist hier bei 1/2 H mal μ, und dann sehen Sie äquidistante Energieniveaus bei 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 und so weiter H μ. Und dann sind eingetragen diese Eigenfunktionen. Sie sehen, die erinnern so ein bisschen an die Sinus-Halbwellen vom Teilchen im Kasten, weil vielleicht auch das Potential hier in der schwarzen Linie eingezeichnet auch ähnlich aussieht wie ein Kastenpotential. Sie sehen natürlich, der Verlauf ist schon anders, deswegen ist auch der Verlauf der Eigenfunktion ein bisschen anders, aber so eine Verwandtschaft kann man schon sehen. Das hier sind jetzt die quadrierten Eigenfunktionen, und Sie sehen jetzt hier so gewisse Aufenthaltswahrscheinlichkeiten, die eben zum Beispiel für den Grundzustand hier irgendwie in der Mitte beim Potentialminimum besonders groß sind. Und dazu habe ich auch eine Frage, nämlich die Frage, was bedeutet denn das Maximum der Grundzustandswellenfunktion des harmonischen Oszillators in der Gleichgewichtsposition für das Beispiel des zweiatomaren Moleküls? Bedeutet es, also ich gehe nochmal eins zurück, ich rede von diesem Maximum in der Gleichgewichtsposition. Also Grundzustandseigenfunktion ist diese hier, das Maximum in der Gleichgewichtsposition. Was bedeutet denn dieses Maximum jetzt für die Interpretation? Und da haben Sie eben die Möglichkeit A, hier ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens am höchsten, B, hier ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons am höchsten, C, ausschließlich hier kann sich das Teilchen aufhalten, oder D, dies ist der wahrscheinlichste Kern-Kern-Abstand. Bitte antworten Sie jetzt. Okay, gucken wir mal rein. Ja, wie soll ich sagen, dafür, dass es eine meiner Lieblingsprüfungsfragen in Masterprüfungen ist, ist Ihr Ergebnis noch zu schlecht. Also, die Frage ist natürlich ein bisschen gemein, weil ich Ihnen irgendwie immer erklärt hatte, naja, das Betragsquadrat der Wellenfunktion gibt Ihnen ein Maximum für die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens. Und dann denken Sie, naja, Teilchen, vielleicht Elektron, okay. Aber wir müssen nochmal überlegen, was wir hier eigentlich diskutieren. Wir diskutieren ein zweiatomares Molekül mit den zwei Atomen, die durch eine Feder verbunden sind, und transformieren das in die Situation, wir haben dieses Teilchen mit der effektiven Masse μ. In diesem Modell gibt es momentan überhaupt gar keine Elektronen. Ja, wir haben einfach zwei Atome und wir beschreiben jetzt deren Schwingung relativ zueinander durch das Modell des harmonischen Oszillators. Und wenn wir jetzt finden, dass für dieses Modell des harmonischen Oszillators in der energetisch günstigsten Eigenfunktion das Maximum in der Gleichgewichtslage ist, dann bedeutet das eben, dass das der wahrscheinlichste Kern-Kern-Abstand eben in der Gleichgewichtssituation ist. Das finde ich ist ein schönes Beispiel dafür, dass man sich jetzt nicht von irgendwelcher komischen Mathematik völlig ablenken lassen darf, sondern dass man es eben im Hinterkopf hat, wovon reden wir hier überhaupt. Und deswegen ist das auch eine Frage, die ich eben wie gesagt gerne in Masterprüfungen stelle. Das muss ich nochmal kurz ausblenden. Haben Sie den Sebastian Pollertz schon kennengelernt? Professor für anorganische Chemie. Der hat sein Büro im 7. Stock und auf seinem Besprechungstisch steht ein Pendel. Also irgend so ein Gerüst und dann hängt da so ein Pendel runter. Das kann er wahrscheinlich, wenn ihm langweilig ist, das lässt er so pendeln. Ich glaube, unten hat er so Sand reingefüllt, dass man da so Spuren von diesem Pendel sieht oder so. Meine Frage ist eigentlich, wenn Sie zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt die Bürotür vom Sebastian Pollertz aufreißen würden und würden in dem Moment gucken, wo ist das Pendel gerade? Was würden Sie am wahrscheinlichsten sehen? Also vorausgesetzt, er pendelt, ja, und lässt sein Pendel nicht einfach runterhängen, dann wäre es trivial. Also nehmen wir an, der Sebastian Pollertz würde den ganzen Tag nichts anderes tun, als dieses Pendel betätigen, und dann reißen Sie die Tür auf und gucken, wo ist das Pendel? Was sagen Sie? Wenn Sie wetten müssten, worauf wetten Sie? Am untersten Punkt. Würde sich jemand anschließen? Ein paar schon. Was sagen Sie? Sie würden sich auch anschließen? Was sagen Sie? Sie würden sagen, irgendwo weiter oben. Warum? Das ist ein schönes Argument. Die Geschwindigkeit des Pendels ist am untersten Punkt am größten natürlich. Ja? Also Sie starten praktisch mit Geschwindigkeit 0 hier oben, rauschen hier unten durch. Hier unten ist die Chance, dass Sie es finden, ganz kurz, weil es mit der größten Geschwindigkeit hier durchrauscht und bleibt hier oben fast stehen. Jetzt haben Sie eine gute Chance, die Tür aufzumachen und dann geht es wieder zurück. Das heißt, mit anderen Worten, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit für einen klassischen harmonischen Oszillator, das wäre nämlich das Pendel vom Sebastian Pollertz in einer Näherung zumindest, dort ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit an den Rändern oder an den Umkehrpunkten am größten. Also gerade nicht so, wir es finden würden beim im Grundzustand des harmonischen Oszillators, wo sie hier tatsächlich in der Gleichgewichtslage die höchste Wahrscheinlichkeit finden. Und dazu wollte ich Ihnen nur dieses Bildchen hier zeigen. Sie können natürlich das Pendel von Sebastian Pollards auch quantenmechanisch beschreiben, müssten allerdings berücksichtigen, dass Sie da nicht im Grundzustand sind, nicht im ersten angeregten Zustand, sondern vielleicht im 3 hoch 25. angeregten Zustand. Und Sie sehen hier für den 12. Eigenzustand, sehen Sie den Effekt schon, Sie sehen, dass nämlich, also hier ist das Betragsquadrat der Eigenfunktion gebildet, Sie sehen, dass schon in diesem Fall hier an den Umkehrpunkten die Wahrscheinlichkeitsdichte groß wird. Und damit können Sie jetzt zumindest erahnen, dass wenn Sie das jetzt auf die Spitze treiben und noch viel, viel höher angeregte Zustände wählen, dass Sie dann eine hohe Aufenthaltswahrscheinlichkeit an den Umkehrpunkten bekommen. Ich sage Ihnen das deswegen, weil man immer überprüfen sollte, ob das quantenmechanische Ergebnis im Grenzwert denn dann auch ein klassisches Ergebnis vorhersagen kann, und das wäre hier gegeben. Gut. Ich glaube, das ist alles, was ich zum harmonischen Oszillator sagen wollte. Haben Sie noch Fragen? Okay, dann ist, glaube ich, ein weiterer großer Augenblick dieser Vorlesung gekommen. Schluss mit dem Vorgeplänkel, wir kommen jetzt zur Chemie. Das wäre in meinem Abschnitt 3, chemische Systeme. Und hier beginnen wir mit Kapitel 10, das Wasserstoffatom. Während ich gerade vielleicht für einen kurzen Augenblick Ihre volle Aufmerksamkeit hatte, sehe ich Sie jetzt schon wieder wegdriften, weil Sie sich fragen, was interessiert mich das Wasserstoffatom? Es gibt wieder zwei Gründe, warum ich Ihnen das Wasserstoffatom hier bringen möchte. Der eine Grund ist, dass Sie beim Wasserstoffatom noch eine faire Chance haben, das Ganze nachvollziehen zu können und rechnen zu können. Ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrungen mit drei Körperproblemen sind. Die sind analytisch nicht mehr lösbar. Das bedeutet, sobald Sie ein drittes Teilchen dazu bringen, was zum Beispiel bei einem Heliumatom der Fall wäre, müssen Sie sich schon auf Näherungen verlassen. Das ist der eine Grund, warum das Wasserstoffatom an dieser Stelle auftaucht. Es gibt aber noch einen zweiten, wichtigeren Grund, und der ist, dass Sie den Aufbau sämtlicher Atome annähern durch eine wasserstoffähnliche Beschreibung. Deswegen ist es so wichtig, gehe noch einen Schritt weiter. Selbst Moleküle beschreiben Sie durch eine Näherung, die entspricht der Zusammenführung von mehreren Wasserstoffatomen. Und deswegen mein Appell an Sie, lassen Sie jetzt nicht das Wasserstoffatom an sich vorbeirauschen, weil Sie denken, ich interessiere mich eher für Proteine. Sie brauchen für sämtliche chemischen Bindungen immer wieder den Rückgriff auf das Wasserstoffatom. Okay. Wenn ich das Wasserstoffatom quantenmechanisch beschreiben möchte, dann gehe ich davon aus, dass der Kern des Wasserstoffatoms sehr, sehr schwer ist, zumindest im Vergleich zum Elektron, das ist fair, 1800 irgendwas mal das Elektron. Und der Einfachheit halber lege ich den Koordinatenursprung, mit dem ich die Beschreibung durchführen möchte, in den Ort des Kerns. Und jetzt habe ich das Elektron, was sich irgendwie um den Kern herum aufhält, und für dieses Elektron muss ich jetzt die Schrödinger-Gleichung aufschreiben. Die Schrödinger-Gleichung hat immer die gleiche Form. Ich habe den Operator für die kinetische Energie, den Operator für die potenzielle Energie, und dann schreibe ich die Schrödinger-Gleichung wie gehabt auf. Ich muss jetzt daran denken, dass sie dreidimensional ist. Das Elektron kann sich irgendwo im dreidimensionalen Raum aufhalten. Und ich brauche das Potential, in dem sich das Elektron bewegt. Und das Potential, was für das Elektron relevant ist, ist die Coulomb-Anziehung zwischen dem negativ geladenen Elektron und dem positiv geladenen Kern. Und ich glaube, da habe ich eine Frage vorbereitet. Welcher Ausdruck beschreibt das Coulomb-Potential, das das Elektron des Wasserstoffs erfährt? Sie haben hier vier Möglichkeiten. A wäre minus E Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 Betrag R, wobei R der Abstand Elektronen und Kern ist. Oder ist es E Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 R? Sie sehen, der Unterschied wäre hier das Minus. Oder ist es C minus E Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 R Quadrat? Oder wäre es D minus E Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 R hoch 3? Bitte antworten Sie jetzt. Wo hätten Sie schon mal was über das Coulomb-Potential hören können? Wer hat Ihnen das beigebracht? Sie haben irgendeine Physikvorlesung schon gehört? Sie erinnern sich an irgendeine Schulveranstaltung? Okay. Oh. Da haben Sie wirklich schlecht geraten. Okay, also wenn Sie das noch nicht gehört haben, dann können Sie an dieser Stelle einfach akzeptieren, dass das Potential zwischen zwei Ladungspunkten gegeben ist als, jetzt ist es wichtig, Ladung 1 mal Ladung 2 geteilt durch irgendwelche komischen Konstanten, nämlich 4 Pi Epsilon 0 und dann geteilt durch den Abstand zwischen diesen beiden Ladungen. Die Ladung des Elektrons ist minus E, die Ladung des Wasserstoffkerns, in dem Fall ein Proton, ist plus E. Ladung 1 mal Ladung 2 in diesem Fall ergibt also minus E mal E, gibt also minus E Quadrat. Und dann haben Sie einfach dieses durch 4 Pi Epsilon 0 und dann haben Sie eben hier die Abhängigkeit eben mit 1 durch Abstand für das Coulomb-Potential. Die Schrödinger-Gleichung wäre also für das Wasserstoffatom minus h quer Quadrat durch 2m. Was für ein m ist denn das? Masse von was? Eine gute Frage. Ich kann auch nochmal, oder Sie haben schon die Antwort? Das ist die Masse des Elektrons. Ja, wir beschreiben, nochmal, unsere Beschreibung funktioniert so. Wir haben den Wasserstoffkern als sehr schwer und ortsunbeweglich in unserem Koordinatenursprung festgelegt und beschreiben jetzt, wie das Elektron sich im Coulomb-Potential dieses Kerns um den Kern irgendwie herum aufhält. Und deswegen haben wir hier die Masse des Elektrons, vielleicht ein kleines E als Index oder so, oder Sie merken sich es einfach. Und dann haben wir ich schreibe es erstmal in kartesischen Koordinaten auf. D Quadrat nach dx Quadrat plus D Quadrat nach dy Quadrat plus D Quadrat nach dz Quadrat auf Psi von x, y und z. Das wäre der kinetische Anteil. Plus V von x, y, z auf Psi von x, y, z ist gleich E mal Psi von x, y und z. Jetzt habe ich mich gerade noch darum gedrückt, das Potential hier aufzuschreiben, V von x, y und z. Dabei haben wir gerade mühsam erarbeitet, was das Potential ist. Das Potential ist nämlich minus E Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 R. Und jetzt sehen Sie schon das Problem, dieses Potential hier, was abhängt vom Abstand Kernelektron, ist nicht besonders gut auszudrücken in kartesischen Koordinaten. Deswegen, Sie haben es schon geahnt, wechseln wir in Kugelkoordinaten. dann kann ich das schreiben als minus h quer Quadrat durch 2 mal die Elektronenmasse Laplace-Operator Psi von R, Theta und Phi plus V. Und jetzt kommt die Erleichterung. Von meinen drei Koordinaten R, Theta und Phi bleibt für das Potential nur noch die Koordinate R übrig. Denn genau so hatte ich ja mein Koordinatensystem gewählt, dass, wenn ich hier meinen Kern habe, ich mein Elektron im Abstand R positioniere, mein Elektron diesen Abstand R spürt, und zwar unabhängig davon, was Theta und was Phi ist. Gleicher Abstand ist gleicher Abstand. Und deswegen hängt dieses Potential nur von R ab, was die Sache viel einfacher macht. Und dann haben wir hier Psi von R, Theta und Phi ist gleich E mal Psi von R, Theta und Phi. Wovor ich mich jetzt ein bisschen gedrückt habe, ist hier der Laplace-Operator. Den muss ich natürlich in Kugelkoordinaten schreiben. Und sagen wir mal, was ich hier an Einfachheit gewinne, verliere ich fast hier wieder, weil natürlich der Laplace-Operator in Kugelkoordinaten nicht so richtig griffig ist. Ich schreibe ihn aber eben mal auf. Laplace-Operator auf eine Funktion f von r, Theta und Phi ist gegeben als 1 durch r Quadrat d nach dr, Klammer auf, r Quadrat df nach dr, Klammer zu, plus 1 durch r Quadrat Sinus Theta d nach d Theta, Sinus Theta, df nach d Theta, plus 1 durch r Quadrat, Sinus Quadrat Theta, d Quadrat f nach d Phi Quadrat. Das ist lang, aber nicht schwierig. Also Sie könnten jetzt diesen Laplace-Operator an dieser Stelle einsetzen und hätten dann die Schrödinger-Gleichung komplett dastehen. Ich habe Ihnen jetzt hier einmal hingeschrieben. Die Idee ist jetzt an dieser Stelle nicht, dass Sie das Ding auswendig lernen sollen. Also das steht in Formelsammlungen und so weiter. Aber dass Sie einfach mal sehen, dass das eben ein bisschen sperriges Teil ist. Gut. Vielleicht wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt für eine Pause, auch wenn sie vielleicht doch 2 Minuten zu früh kommt. Haben Sie vielleicht noch irgendeine Frage zur Überbrückung? Naja, dann machen wir um. Ah, ja. Das hier? Das soll ein f sein, also es soll irgendeine beliebige Funktion sein, auf die der Laplace-Operator wirkt, und dann taucht dieses f eben an den verschiedenen Stellen hier in den Differentialoperatoren auf. Okay. Das hat mir sehr geholfen. Dann machen wir um 10 vor 11 weiter. Ja, nehmen Sie Platz, wir können weitermachen. Vielleicht zunächst nochmal ein Hinweis aus der aktuellen Politik des Fachbereichs Chemie. Wir hatten über Jahre hinweg die Regelung, dass wir unsere Bachelorstudenten nicht als wissenschaftliche Hilfskräfte beschäftigen dürfen in den Arbeitsgruppen. Da steckt eine Menge dahinter, natürlich Fürsorge ihnen gegenüber, weil wir wissen, dass ihr Studium schon sehr zeitraubend ist und sie deswegen nicht noch irgendwelche spleenigen Forschungsinhalte bearbeiten sollen. Geht aber auch um sowas wie, wir sind natürlich daran interessiert, sie für die Arbeit in unseren Arbeitsgruppen zu interessieren und zu gewinnen, dass sie später dann mal ihre Bachelor, ihre Master, ihre Doktorarbeit bei uns in den Gruppen machen. Deswegen war dann immer die Überlegung, naja, dann sind ja die Professoren, die im ersten Semester Vorlesungen machen, bevorteilt, dann könnten die gleich den allerbesten von ihnen irgendwelche Hiwi-Verträge geben und die anderen würden leer ausgehen und so weiter und so weiter. Jetzt jedenfalls gab es nochmal eine Diskussion dazu und ich weiß nicht, ob Sie das Ergebnis schon mitbekommen haben. Das Ergebnis ist also, wir dürfen Sie jetzt als Hiwis engagieren. Und Sie können also anstatt zu Kellnern oder Zeitungen austragen, können sich auch mit irgendwas Wissenschaftlichem beschäftigen, indem Sie eben in den Arbeitsgruppen dann den Hiwi-Vertrag abschließen. Tariflich ist da nicht viel zu holen, ja? Also da gibt es irgendeinen festgelegten Satz. Was bezahlen wir ungeprüften Hilfskräften momentan? Wissen Sie das? Ich weiß es nicht. Also ich würde mal tippen, vielleicht 9 Euro die Stunde oder sowas. Aber Sie können dann immerhin was tun, was Sie ja, vielleicht auch inhaltlich interessiert. Das war jetzt weniger ein Werbeaufruf als wirklich nur eine Information. Nichtsdestotrotz können Sie natürlich mich genauso ansprechen wie irgendjemanden sonst, ob Sie als Hilfskraft arbeiten wollen. Gut, zurück zum Wasserstoffatom. Wir haben die Schrödinger-Gleichung für das Wasserstoffatom aufgeschrieben. Die steht hier. Und jetzt könnte es sein, dass Ihnen irgendeine zwielichte Person sagt, naja, ich verkaufe Ihnen die Lösung dieser Differentialgleichung. Und dann sollten Sie genau überlegen, was erwarten Sie denn dafür, wenn Sie jetzt für diese Lösung bezahlen? Was ist denn eine Lösung? Und die Lösung ist natürlich, dass Sie sowohl die Eigenfunktionen Psi haben wollen, Psi von R, Theta und Phi, und Sie wollen auch die zugehörigen Energieeigenwerte. Dann haben Sie die Lösung für diese Schrödinger-Gleichung. Und ich würde jetzt in die Rolle dieser zwielichten Gestalt schlüpfen und Ihnen die Lösung verkaufen. Allerdings diesmal in ungewohnter Reihenfolge. Ich würde Ihnen zunächst mal die Energieeigenwerte nennen. Man kann die ausrechnen, das ist für das Wasserstoffatom noch möglich, aber ziemlich aufwendig. Deswegen hier ohne Rechnung. Die Energieeigenwerte E hängen von einer Quantenzahl n ab und die Energieeigenwerte sind minus ME e hoch 4 geteilt durch 8 Epsilon 0 Quadrat H Quadrat n Quadrat. Sie sehen, wir haben wieder eine Quantenzahl n und n kann die Werte annehmen 1, 2, 3, 4 und so weiter. Ich schreibe diese Zeile hier gleich noch weiter. Ich wollte nur jetzt schon mal drunter schreiben, dass n 1, 2, 3, 4 und so weiter sein kann. Und Sie sehen jetzt, mit wachsendem n nimmt der Betrag des Nenners zu, aber wir haben ja hier ein negatives Vorzeichen, ich zeige Ihnen das gleich grafisch, deswegen liegt tatsächlich der Energieeigenwert für n gleich 1 am tiefsten, nämlich bei einem großen negativen Wert und dann nähern sich die Energieeigenwerte für höhere n's immer mehr der 0 an. Das sind im Wesentlichen alles irgendwelche Naturkonstanten, deswegen können Sie das auch ausrechnen, das ist minus 2,179 mal 10 hoch minus 18 Joule geteilt durch n Quadrat. man kann sich unter 10 hoch minus 18 Joule nicht so wahnsinnig viel vorstellen. Eine Einheit, die oft verwendet wird, ist Elektronenvolt. Das ist minus 13,6 Elektronenvolt geteilt durch n². Und 13,6 Elektronenvolt ist eben die Energie, die ein Elektron hat, wenn es mit 13,6 Volt beschleunigt worden ist. Oder wenn ihr das alles nicht zusagt, dann können Sie auch diese Zahl hier oben Rydbergzahl nennen. Dann ist das minus Rydbergzahl durch n². Okay. Ich versuche Ihnen jetzt mal, diese Energieniveaus grafisch darzustellen. Na, vielleicht auch hier. Vielleicht auch hier. Wir haben zunächst mal eine Energieachse. Und hier sei die Null. Die Energie Null ist in unserem Fall dadurch gegeben, dass Sie als Energie Null bezeichnen, Sie haben irgendwo den Kern des Wasserstoffatoms und haben jetzt das Elektron beliebig weit weg, also dissoziiert. Das entspricht Energie Null. Und jetzt können wir eintragen, wo denn der energetische Grundzustand des Wasserstoffatoms ist. Und Sie sehen, dazu müssen Sie n gleich 1 einsetzen und bekommen dann als Grundzustand minus 13,6 Elektronenvolt durch 1 zum Quadrat, also minus 13,6 Elektronenvolt. Das könnte hier zum Beispiel sein, minus 13,6 Elektronenvolt, das ist der Grundzustand des Wasserstoffatoms. Wenn Sie ein Wasserstoffatom haben, was sich bei vernünftigen Temperaturen im Grundzustand befindet, müssen Sie also 13,6 Elektronenvolt aufbringen, um das Wasserstoffatom zu dissoziieren. Der nächste Energieeigenwert liegt dann für n gleich 2 bei minus 13,6 Elektronenvolt Viertel. Also mal gucken, minus 13,6 Elektronenvolt, die Hälfte, ein Viertel wäre ungefähr hier. Hier hätten wir, wenn hier n gleich 1 ist, haben wir hier n gleich 2. Der nächste Energieeigenwert für n gleich 3 liegt bei minus 13,6 Elektronenvolt geteilt durch 3 zum Quadrat, also minus 13,6 Elektronenvolt Neuntel. Wenn das hier ein Viertel ist, dann ist das ein Achtel, ist das ein Neuntel. Das wäre n gleich 3 und dann ein Sechzehntel liegt vielleicht hier, n gleich 4. Und Sie sehen es schon, worauf das rausläuft. Unterhalb der Null drängen sich jetzt die höher angeregten Energieniveaus des Wasserstoffatoms. Jetzt könnten Sie sich vorstellen, dass Sie Wasserstoff in einer Hochspannungsentladungslampe haben, Sie legen irgendeine Hochspannung an, regen jetzt alle Wasserstoffatome hochenergetisch an und gucken dann an, was passiert, wenn die wieder in tiefer liegende Zustände fallen. Also zum Beispiel könnten Sie Wasserstoffatome auf n gleich 2 anregen, die können dann wieder zurückfallen auf n gleich 1. Dafür müssen Sie Energie abgeben. Wie viel nämlich? Wie viel Energie muss ein Wasserstoffatom abgeben, was vom Niveau n gleich 2 zurückfällt auf Niveau n gleich 1. Naja, gerade die Energiedifferenz, hier liegen wir bei minus 13,6 Elektronenvolt, hier liegen wir bei einem Viertel von minus 13,6 Elektronenvolt, also ist die Energiedifferenz 3 Viertel 13,6 Elektronenvolt und diese Energie wird frei in Form von Licht, also in Form eines ausgesandten Photons, wenn das Wasserstoffatom zurückfällt in diesen Grundzustand. Natürlich könnte es auch möglich sein, dass Sie Ihr Wasserstoffatom auf n gleich 3 angeregt hatten, dann finden Sie diesen Übergang hier zurück in den Grundzustand und so weiter und so weiter. Die zugehörige sogenannte Spektralserie, wenn Sie also das Licht analysieren, was in diesem Experiment frei wird, ist nach Herrn Lyman benannt. Das ist die sogenannte Lyman-Serie. Und die wurde 1906 entdeckt. Und das Licht, was Sie hier finden, also eben 3/4, 13,6 Elektronenvolt, das ist UV-Licht. Es gibt, wenn das die Lyman-Serie ist, offensichtlich auch noch andere Serien, so ist es. Es gibt zum Beispiel die Balmer-Serie. Die Balmer-Serie umfasst all die Übergänge auf n gleich 2, also zum Beispiel von n gleich 3 auf n gleich 2, von n gleich 4 auf n gleich 2, natürlich auch von n gleich 5 auf n gleich 2 und so weiter. Das ist die Balmer-Serie. Und die wurde 1895 entdeckt. Und eine Frage, die ich nicht per Klicker vorbereitet habe, die ich Ihnen aber trotzdem stellen möchte, ist: Warum wurde die Balmer-Serie vor der Lyman-Serie entdeckt? Ja, bitte? Korrekt, genau. Das ist sichtbares Licht. Das sehen Sie daran, dass wir lange Pfeile, also große Energieunterschiede für die Lyman-Serie haben, das ist der UV-Bereich. Die Übergänge für die Balmer-Serie sind energetisch niedriger, weil die Pfeile kürzer sind. Und unterhalb des UV-Bereichs sehen Sie eben den sichtbaren Bereich. Und das sind tatsächlich die sichtbaren Linien in einem Wasserstoffspektrum. Und deswegen kann man die leichter entdecken. Und deswegen ist es auch irgendwie schon 10 Jahre früher passiert. Okay. Ohne Ihnen jetzt den Spaß am Zeichnen verderben zu wollen, würde ich an der Stelle einfach dieses Bildchen hier nochmal zeigen. Das finden Sie natürlich auch bei Engel Reed, wo Sie jetzt hier eingetragen sehen, auch noch die Paschen-Serie, die auf n gleich 3 zurückgeht. Und Sie sehen eben hier jetzt aufgetragen die Energie nicht in Elektronenvolt, sondern jetzt in Wellenzahlen, also pro Zentimeter. Aber ich glaube, das Prinzip ist ungefähr klar. Vielleicht noch folgenden Hinweis. Man kann, ein anderer Hinweis, diese Wasserstoffserien, die sind so wichtig, dass Sie sie auch hier auf der Tafel sehen. Ich kann da jetzt überhaupt nichts erkennen, Sie wahrscheinlich auch nicht, aber ganz da oben ist irgendwo so ein Zeichen mit H, so eine Zeile mit H, und da sehen Sie eben, was die Linienspektren sind für das Wasserstoffatom. Was ich dann noch sagen wollte ist, dass wir einen kleinen Fehler gemacht haben bei unserer Annahme. Wir haben nämlich gesagt, dass der Wasserstoffatomkern unendlich schwer ortsfest im Koordinatenursprung liegt und das Elektron drumherum kreist. Da das Elektron 1836 mal leichter ist als das Proton, ist die Näherung schwer in Ordnung, unendlich schwer ist nicht in Ordnung. Das heißt, wir müssten das irgendwie noch einkalkulieren. Sie wissen schon, wie wir das grundsätzlich machen. Wir rechnen mit der reduzierten Masse. Das ist ähnlich, wie wenn Sie ausrechnen wollen, wie die Erde um die Sonne kreist. Und tatsächlich wissen Sie, kreist die Erde nicht um die Sonne, sondern Sonne und Erde kreisen um ihren gemeinsamen Schwerpunkt. Da die Sonne aber so schwer ist, liegt der Schwerpunkt praktisch in der Sonne. Und ganz ähnlich ist es auch beim Wasserstoffatom. Trotzdem können Sie Unterschiede feststellen zwischen zum Beispiel Wasserstoff und Deuterium, weil dann eben die reduzierte Masse ein kleines bisschen anders ist und dementsprechend dann auch unsere Linienspektren ein bisschen anders ausfallen. Ich schätze mal, dazu gibt es eine Übungs- oder Klausuraufgabe, aber das Prinzip ist, glaube ich, okay, ich hatte Ihnen jetzt als ersten Teil der Lösung die Energieeigenwerte genannt. Also als Lösung der Schrödinger-Gleichung für das Wasserstoffatom kommen hier diese Energieeigenwerte raus. Der zweite Teil der Lösung sind die zugehörigen Wellenfunktionen oder zugehörigen Eigenfunktionen. Und diese Eigenfunktionen sind Psi von R, Theta und Phi. Und Sie kennen auch den Ansatz schon, den ich Ihnen jetzt wieder unterjubeln werde. Sie haben gesehen, dass in dem Laplace-Operator in Kugelkoordinaten R, Theta und Phi auftauchten, aber dass es keine Ableitungen oder keine Differentialoperatoren gab, in denen R, Theta und Phi zusammen vorkommen. Und deswegen ist der Ansatz hier der, dass diese Funktion Psi von R, Theta und Phi gebildet wird aus einer Funktion R, die nur von R abhängt, einer Funktion Theta, die nur von Theta abhängt, multipliziert mit einer Funktion Phi, die nur von Phi abhängt. Die gute Nachricht ist, dass Sie sich auf den didaktischen Aufbau dieser Vorlesung voll verlassen können, weil Sie nämlich die Funktion Theta mal Theta, Theta von Theta mal Phi von Phi schon kennengelernt haben. Das sind wieder die Kugelflächenfunktionen YLML. Und was uns jetzt noch fehlt für die Lösung, ist der Radialteil R von R. Ich komme in einer Sekunde dazu. Die Eigenfunktionen Psi hängen auch von Quantenzahlen ab. Und Sie können jetzt schon alle Quantenzahlen raten. Psi von R, Theta und Phi hängt offensichtlich von einer Quantenzahl n ab, denn die Energieeigenwerte hängen von einer Quantenzahl n ab. Außerdem steckt in den Eigenfunktionen stecken die Kugelflächenfunktionen, das heißt, Psi muss genauso wie Y auch von L und ML abhängen. Das heißt, unsere Quantenzahlen sind jetzt n, L und ML mit den Möglichkeiten für n mit 1, 2, 3, 4 und so weiter. L hat die Möglichkeit 0, 1, 2 und so weiter, aber bis höchstens n minus 1. Und ML hat die Möglichkeiten zu laufen von minus L bis plus L. Also ML von minus L über minus L plus 1 und so weiter bis plus L. Jetzt können Sie einem Elektron eine solche Wenn Ihr Elektron sich in einem stationären Zustand befindet, dann hat es als beschreibende Wellenfunktion eine Eigenfunktion zum Hamilton-Operator, also eine dieser Psi N L M L. Und dann sind Sie es gewohnt, dass man das Elektron in Orbitale einteilt. Und ich würde Ihnen gerade die Verbindung herstellen zwischen diesen Psis und den Orbitalen, die Sie schon kennen. Also die Psi, N, L, M, L sind verschiedene Zustände. Und Sie haben das wahrscheinlich kennengelernt, oder wenn Sie in der ersten Spalte vielleicht die Bezeichnung der Schale notieren, in der zweiten Spalte die Quantenzahl N, dann haben Sie vermutlich ständig verwendet, dass Elektronen mit der Quantenzahl n gleich 1 bezeichnet werden als Elektronen, die sich in der K-Schale befinden. Dann können Sie die Quantenzahl L dazu notieren. Welche Quantenzahlen L sind für die Quantenzahl n gleich 1 möglich? Kann man hier drüben nachgucken. Es kann ja sein, dass es für Sie ein bisschen zu langsam wird, da müssten Sie mich scheuchen. Also n gleich 1 bedeutet, L kann nur den Wert 0 annehmen, weil L höchstens bis n minus 1 laufen kann. Deswegen hat das Elektron hier L gleich 0. Das zugehörige Orbital bezeichnet man wie? Ah, Entschuldigung, sind Sie jetzt völlig gelangweilt oder wissen Sie überhaupt nicht, wovon ich rede? Ist S, und zwar welches S-Orbital? Es ist 1s-Orbital. 1s deswegen, weil n gleich 1 ist und dieses s hier kodiert l gleich 0. Kann ich das vielleicht noch irgendwo hinschreiben? Also l gleich 0, 1, 2, 3 wird kodiert mit den Buchstaben s, p, d, f und so weiter. Welche Möglichkeiten für ML bieten sich im 1s-Orbital? Was kann ML sein, wenn L 0 ist? Dann kann ML nur 0 sein. Ich möchte gerne in der nächsten Spalte die Anzahl der möglichen L-Werte aufschreiben. Ich korrigiere mich, ich möchte gerne die Anzahl der möglichen m-Werte aufschreiben. Die Anzahl der möglichen m-Werte, und die hängt natürlich von L ab. Und wir hatten schon gesehen, wie viele m-Werte zu einem L möglich sind, nämlich 2L plus 1. Machen wir ein Beispiel, L gleich 3 würde meine Formel 2L plus 1 vorhersagen, dass wir 7 verschiedene m-Werte hätten. Für L gleich 3 wären es nämlich minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 sind 7 Stück. Deswegen notiere ich hier 2L plus 1. Und 2L plus 1 für L gleich 0 ist 1. Ich habe nur einen möglichen ML-Wert, nämlich 0. Dann können wir uns die Energie aufschreiben, die das zugehörige Elektron hat. Und zwar in Einheiten von minus der Rydberg-Zahl. Und hier ist der entsprechende Energieeigenwert 1, weil ich, das sehen wir hier oben noch, für n gleich 1 gerade bekomme minus Rydbergzahl durch 1 zum Quadrat. Das ist also minus der Rydbergzahl. Und ich schreibe jetzt in der letzten Spalte noch die Entartung auf. Unter Entartung versteht man, wie viele verschiedene Zustände gibt es, die die Energie von minus einem Rydberg aufweisen. Und da gibt es genau nur einen einzigen Zustand, nämlich den mit n gleich 1, l gleich 0 und ml gleich 0. Das heißt, die Entartung ist 1. Gut, kommen wir zu n gleich 2. Die Schale bezeichnet man als L-Schale. Für n gleich 2 habe ich für L zwei Möglichkeiten. L kann entweder sein 0 oder 1. Das zugehörige Orbital bezeichne ich dementsprechend entweder als 2s oder als 2p-Orbital. Die zugehörigen ml-Werte sind für das 2s-Orbital auf jeden Fall ml gleich 0. Und für das 2p-Orbital kann ml entweder 0 oder plus minus 1 sein. Sie können die Anzahl nochmal überprüfen über die Formel 2l plus 1. 2l plus 1 für l gleich 0 gibt 1. Das ist nämlich genau die Anzahl dieses einen Wertes 0. Und 2l plus 1 für l gleich 1 gibt 3. Das ist die Anzahl für die ml-Werte 0, plus 1 und minus 1. Die Energie hängt nur von n ab. Und ist dementsprechend jetzt in Einheiten von minus der Rydbergzahl 1 durch n², also 1 Viertel. Jetzt können wir uns die Entartung aufschreiben. Wie viele verschiedene Zustände gibt es für den Energieeigenwert minus 1 Viertel Rydbergzahl? Gibt es 4 Stück, nämlich diesen einen und diese 3. Deswegen ist die Entartung hier 4. Wer hat es schon mal mit Ihnen durchgeturnt? Wer war das? Macking, ja. Okay. Aha. Dann kann ich jetzt das entsprechend beschleunigen. Dann haben wir m heißt n gleich 3. Das heißt, ich habe für l die Möglichkeit 0, 1 oder 2. Diese Orbitale nennt man 3s, 3p, 3d Orbitale. Die ml-Werte sind 0 für 3s, 0 oder plus oder minus 1 für 3p oder 0 oder plus oder minus 1 oder plus oder minus 2 für 3d. Die Anzahlen sind gegeben als 1, 3 und 5. Die Energie ist 1/9 Rydberg und die zugehörige Entartung ist 9. Und ich schreibe Ihnen noch eine Zeile auf für n gleich 4. Das ist dann die n-Schale für n gleich 4. Wir haben dann für L, die Quantenzahl L, die Möglichkeit 0, 1, 2 oder 3. Und die Orbitale heißen 4s, 4p, 4d und 4f. Die zugehörigen ML-Werte sind 0, 0 plus minus 1, 0 plus minus 1 plus minus 2 oder für 4f 0 oder plus minus 1 oder plus minus 2 oder plus minus 3. Und die Anzahlen ergeben sich also als 1, 3, 5 und 7. Die dazugehörige Energie ist minus 1/16 Rydberg und die Entartung ist 16-fach. Gut, ich mache weiter bei diesen Psis hier. Die Psis NLML von R, Theta und Phi sind gegeben als R, die Radialwellenfunktion. Diese Radialwellenfunktion hängt von den Quantenzahlen n und l ab und natürlich von der Koordinate r. Und die ist multipliziert mit der Kugelflächenfunktion yl ml von Theta und Phi. Sie wissen, dass für die Integration über Theta und Phi die Kugelflächenfunktionen normiert sind. Jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass die Radialfunktion auch normiert ist, und die Radialfunktionsnormierungsbedingungen kann man aufschreiben als Integral von 0 bis unendlich r² n l von r² dr ist gleich 1. Warum kann r nur von 0 bis unendlich laufen und nicht von minus unendlich bis plus unendlich? Das liegt daran, dass r diese Koordinate in Kugelkoordinaten ist und den Abstand vom Ursprung angibt. Deswegen, der Abstand vom Ursprung kann eben beginnend bei 0 nur positive Werte annehmen, kann nicht negativ sein. Außerdem müssten Sie beachten, dass für die korrekte Integration in Kugelkoordinaten hier dieses R-Quadrat eingeführt werden muss. Das haben Sie schon mal gehört. Ich versuche Sie noch mal daran zu erinnern, indem ich Ihnen das zugehörige Bildchen zeige. Irgendwo dachte ich, hätte ich hier, genau. Hier sehen Sie nochmal die Koordinaten und da sehen Sie, hier ist ein solches infinitesimales Volumenelement dv, bei dem Sie variieren den Radius um dr und dann eben Theta um dθ variieren und sich dann diese Kantenlänge hier als r dθ ergibt. Und hier diese Kantenlänge bei Variation von Phi eben als R Sinus Theta d Phi, sodass Sie sehen, dass in das Volumenelement hier ein R und hier ein R eingeht und deswegen hier ein R-Quadrat stehen muss. Ich würde das vielleicht nochmal in Analogie mit dem Party-Pizza-Problem in Verbindung bringen. Nehmen Sie an, Sie haben sich eine Partypizza bestellt, die eine homogene Salamidichte aufweist, irgendwie so. Und Sie sind jetzt zu dritt und möchten gerne diese Pizza teilen. Und zwar so, dass jeder gleich viel Salami bekommt. Dann könnte man sich jetzt vorstellen, dass man irgendwelche Segmente hier rausnimmt. Man könnte sich aber auch vorstellen, dass man in verschiedene Radien teilt. Also nehmen wir mal an, der Radius von so einer Pizza sei zum Beispiel 30 cm, könnte jemand den Teilungsvorschlag machen, naja, wir schlagen einen Kreisbogen mit dem Radius 10 cm, wir schlagen einen Radius mit dem Kreisbogen 20 cm und wir haben dann hier die 30 cm und dann haben wir hier die Pizza für Person 1, hier die Pizza für Person 2 und hier die Pizza für Person 3. Und dann würden Sie argumentieren, ah, ist das wirklich fair? Und dann würde ich sagen, ja, natürlich ist es fair, weil jeder hat ja den gleichen Radialanteil, ja? Jeweils 10 cm Radialanteil. Und Sie sehen schon natürlich, das geht nicht auf, ja? Weil natürlich das äußerste Stück am allergrößten ist. Was daran liegt, woran liegt das? Sie müssten gucken, wie Sie in Polarkoordinaten, die habe ich hier nämlich verwendet, das Flächenelement, das infinitesimale Flächenelement richtig berücksichtigen und da spielt eben R rein. Und wenn Sie sich jetzt in Ihren kühnsten Träumen eine dreidimensionale Partypizza vorstellen, dann sehen Sie, dass R-Quadrat ein wichtiges Argument ist, um diese Integration richtig durchzuführen. Vielleicht würde ich an der Stelle kurz unterbrechen und fragen, haben Sie Fragen? Ja, bitte. Okay. Ah, sehr gut. Also die Frage war, können wir nochmal die Entartung angucken, weil Sie verblüfft sind, dass 3s und 3p-Orbitale bei mir die gleiche Energie haben. Kann man das so sagen? Mhm. Sehr aufmerksam. Also, die Energieeigenwerte für das Wasserstoffatom stehen hier. Ich finde, da muss man nicht die ganze Zeit diese Konstanten irgendwie mitnehmen. Wir gucken uns diesen Teil hier an. Ja? Minus 13,6 Elektronenvolt durch n². Diese Energieeigenwerte hängen nur von n ab, nicht von L, nur von n. Das heißt, für, Sie hatten vorgeschlagen, 3s und 3p anzuschauen. Hier 3s und 3p. Diese Orbitale haben jeweils die Quantenzahl n gleich 3. und deswegen die gleiche Energie. Das widerspricht sich mit dem, was Sie schon gelernt haben. Der Unterschied ist der folgende. Sie beziehen sich auf 3s- und 3p-Orbitale von mehr Elektronenatomen. Und jetzt sehen Sie schon, was für eine Wichtigkeit hier dahinter steckt. Bei Ihren Mehrelektronenatomen machen Sie nämlich folgenden Trick. Sie sagen, ich nehme mir mal ein Wasserstoffatom und überlege mir, wo das Elektron sein kann. Das kann in 1s, in 2s, 2p, 3s, 3p und so weiter sein. Und jetzt setze ich mir mein Mehrelektronenatom so zusammen, dass ich sage, wenn ich ein Mehrelektronenatom mit 8 Elektronen habe, setze ich das erste Elektron in 1s, das zweite Elektron setze ich in 1s, das dritte Elektron setze ich in 2s und so weiter. Und für solche Mehrelektronenatome, deren Aufbau ganz stark auf dem Wasserstoffatom aufbaut, da haben Sie recht, dort haben verschiedene L-Werte, also zum Beispiel 3s und 3p, unterschiedliche Energien. Und zwar deswegen, weil sie die Elektronen gegenseitig beeinflussen. Beim Wasserstoffatom selbst haben sie nur ein Elektron und dort ist es tatsächlich so, dass die Orbitale mit gleichem L auch die gleiche Energie haben. Und ich weiß nicht, ob Sie auch schon gehört haben, dass das L eine Quantenzahl ist, die Ihnen den Bahndrehimpuls charakterisiert. Und im Wasserstoffatom spricht man deswegen bei dieser Gleichheit von zum Beispiel 2s und 2p-Orbitalen, die die gleiche Energie haben, spricht man deswegen von Bahnentartung, weil eben unterschiedliche Bahndrehimpulse für das Wasserstoffatom die gleiche Energie liefern. Das ist Bahnentartung. Und was Sie jetzt sozusagen schon wissen, was aber erst irgendwie in 2 Wochen drankommt, ist, dass eben in Mehrelektronenatomen die Bahnentartung aufgehoben ist, weil wir da die Elektronen-Elektronen-Wechselwirkung noch berücksichtigen müssen und dann ist tatsächlich eben die Energie nicht mehr gleich. Beantwortet das die Frage? Ja, okay. Hier aber gab es, glaube ich, noch irgendeine. Ja, bitte. Was soll uns die Partypizza sagen? Also, die Partypizza soll uns sagen, dass, wenn wir vielleicht so, wenn ich Ihnen versuchen würde, Ihnen zu verkaufen, dass ich das äußere Stück kriege und Sie das innere Stück, ja, dann würde ich vielleicht so argumentieren. Naja, also wenn Sie, die Dichte ist überall gleich, Sie wollen wissen, wie viel Pizza kriegen Sie insgesamt, dann müssen Sie integrieren über R. Sie integrieren über R von 0 bis 10 und kriegen Ihr Stückchen. Ich integriere von R von 20 cm bis 30 cm. Sind beides 10 cm, ich integriere jeweils über R und die Dichte ist ja konstant, also ich integriere über was Konstantes, über R. Das heißt, es muss eigentlich bei jedem Mal, Salami-Dichte mal 10 cm rauskommen. Und dann würden Sie sich irgendwie nicht fair behandelt fühlen. Wenn Sie es richtig machen wollten, müssten Sie wissen, wie funktioniert die Integration in Polarkoordinaten. Und, oder anders gesagt, wie sieht ein Flächenelement aus? Und das Flächenelement in Polarkoordinaten wäre eben R mal Dichte dr. Und dann würden Sie natürlich sofort sehen, dass wenn Sie in Ihrem Integral noch den Faktor R drin stehen haben, das ganz entscheidend ist, ob ich von 0 bis 10 oder von 20 bis 30 integriere. Und genauso ist es auch hier, wenn Sie jetzt über Aufenthaltswahrscheinlichkeiten von Elektronen oder noch anders gesagt, das hier soll mir ausdrücken, dass ich, wenn ich über die Wahrscheinlichkeitsdichte für das Elektron integriere, 1 rauskommen soll, weil das Elektron irgendwo sein soll. Und da wäre es nicht fair, wenn ich nur über die Radialfunktion zum Quadrat integriere, sondern ich muss genauso noch berücksichtigen, dass der Abstand vom Ursprung eine entscheidende Rolle spielt. Nehmen wir mal für einen kurzen Moment an, und jetzt müssten alle meine Kollegen wirklich weghören. Nehmen wir mal an, die Elektronendichte für ein Wasserstoffatom wäre überall völlig gleich. Dann würden Sie eine schlechte Wette abgeben, wenn Sie sagen, ich tippe, dass mein Elektron im Abstand von 0 bis 2 Angströmen irgendwo um den Kern drumherum ist, weil das Volumen dazu ganz klein ist. Wenn ich dagegen sage, ich tippe darauf, dass das Elektron im Abstand von 50 Angströmen irgendwo ist, dann ist die zugehörige Kugelschale im Vergleich dazu riesig. Und um das zu berücksichtigen, muss hier ein R-Quadrat stehen. Und das ist eigentlich das, was Sie, das ist einfach die richtige Integration in Kugelkoordinaten, die Sie in der Mathevorlesung gelernt haben sollten. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, Sie stellen sich das entweder am Elektron vor oder an der Partypizza oder Sie vertrauen auf Ihre Formelsammlung. Ist mir gleich. Aber Sie sollten den Faktor nicht vergessen. Schönes Wochenende.